Irgendwann in meiner Zeit als Christ, als Pastor, hat mich mal jemand auf etwas aufmerksam gemacht. Ich habe das selber gar nicht gecheckt. Und es ist immer gut, wenn andere Leute einem was sagen, wenn man selber nicht draufkommt. Ich habe so oft den Satz benutzt, gerade am Sonntag: Ich gehe heute in die Gemeinde. Und den Satz habe ich auch von vielen anderen Leuten gehört. Und wahrscheinlich kennt ihr den Satz ja auch. Heute kann ich sogar sagen, ich wohne in der Gemeinde. Und eine ganz neue Erfahrung. Aber der liebe Bruder, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, hat gesagt: Was meinst du denn eigentlich, wenn du sagst, ich gehe in die Gemeinde? Meinst du da nicht vielleicht eher, ich gehe ins Gemeindehaus? Oder zu einer Veranstaltung der Gemeinde? Was meine ich eigentlich mit Gemeinde? Und natürlich brauchen wir ein Gebäude, also zumindest in unseren Breitengraden. In anderen Ecken dieser Welt braucht man vielleicht auch kein Gebäude. Wir brauchen natürlich auch Veranstaltungen, so wie heute den Gottesdienst und andere Dinge. Das ist ja auch nachvollziehbar. Aber macht das eine Gemeinde in ihrem Wesen aus? Wenn wir ein tolles Gemeindehaus haben, wenn wir tolle Veranstaltungen haben, ist es das, was Gemeinde wirklich ausmacht? Was ist das Herz der Gemeinde? Weil viele Gemeinden auf dieser Welt kommen auch ohne diese Dinge aus, meistens zumindest, und werden trotzdem, man glaubt es kaum, von Gott gesegnet und wachsen und Menschen kommen dazu. Was ist also Gemeinde? Wie definiert sie sich? Wie sieht sie sich selber? Identifiziert sich mit dem Haus, mit Veranstaltungen, mit einer bestimmten Art und Weise zu leben, ihren Glauben zu leben? Ich bin auf eine interessante Definition gestoßen. Die findet ihr übrigens auch am Impulsblatt, das draußen ausliegt oder im Internet zu finden ist. Gemeinde ist ihrem Wesen nach eine Gemeinschaft von Menschen, die durch den Glauben an Jesus Christus als dem Herrn und die Begegnung mit ihm zusammengebracht werden. Gemeinde ist ihrem Wesen nach eine Gemeinschaft von Menschen, die durch den Glauben an Jesus Christus als den Herrn und dieser Begegnung mit ihm zusammengebracht werden. Robert Warren ist ein englischer Theologe. Er hat das in einem Buch vor etlichen Jahren mal geschrieben. Ja, und man kann eigentlich sagen, ohne Jesus, ohne diese Begegnung mit ihm, ohne diesen gemeinsamen Glauben an Jesus Christus, würden wir auch gar nicht da sitzen. Wenn wir irgendein Kaninchenzüchterverein oder ein Sportverein wären oder was auch immer, wir würden gar nicht lang zusammenbleiben, weil wir einfach viel zu verschieden sind. Trotzdem sind wir eine Gemeinschaft. Paulus schreibt im Philipperbrief so etwas Ähnliches. Philipper 3, 9 und 10, hier nur ein kleiner Ausschnitt. Es ist mein tiefster Wunsch, mit Christus verbunden zu sein. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Und darum geht's. Jesus Christus kennenlernen. Und da fängt schon das erste Missverständnis an. Weil eine Erkenntnis bekommen, jemanden zu kennen, ist sehr oft bei uns verbunden mit hier oben. Ja, ich weiß, wo er wohnt, ich weiß, wie er aussieht, ich weiß vielleicht, welche Telefonnummer er hat und noch die E-Mail-Adresse. Aber kennenlernen meint in der Bibel, sich mit jemandem vertraut machen. Und Jesus kennenlernen? Nach 5 Jahren Theologiestudium kann ich euch sagen, kennt man Jesus noch lange nicht. Und ich kann die Bibel noch so oft durchgelesen haben, deshalb kenne ich Jesus immer noch nicht wirklich. Ich muss mich einfach ein Stück auf ihn einlassen, mich mit ihm vertraut machen. Und das ist der Sinn und die Aufgabe letztlich einer jeden Gemeinde. Dass ich nicht nur an jemanden glaube, dass wir das gemeinsam tun, ist ja schon ganz nett, aber ich darf diesen Glauben auch leben. Und Sinn und Aufgabe der Gemeinde ist es, Menschen zu helfen, diesen Glauben zu leben. Was heißt es? Ich glaube an Jesus. Was heißt es? Jesus ist mein Herr und Heiland. Was heißt das? Ich gehe in die Gemeinde. Ja? Was heißt das? Ich habe den Auftrag, das Evangelium weiterzugeben nach draußen. Wie kann das funktionieren? Das ist die Aufgabe von Gemeinde, das weiterzugeben, das zu fördern. Und nur wenn diese Aufgabe im Kern unseres Gemeindelebens steht, werden wir Begeisterung erleben, werden wir Erneuerung erleben, wird Lebendigkeit wieder zurückkommen, wird das, was gestorben ist in uns und in unserer Gemeinde, wieder lebendig. Hier schlägt das Herz. Da kann man das Herz der Gemeinde schlagen hören, wenn es darum geht, Gott zu erkennen, sich mit Gott vertraut zu machen, diesen Glauben an Gott als lebendigen Glauben eben auch zu leben. Wir sind manchmal viel zu geschäftig als Gemeinde. Und in unserem Leben, in unserem Alltag. Und dieser Kern, Gott kennenzulernen, sich mit ihm vertraut zu machen, geht allzu leicht verloren. Wir werden heute Nachmittag eine Gemeindeversammlung haben und wir werden vieles Geschäftiges zum Beispiel auch besprechen. Aber hinter all dem steht auch, wie können wir unseren Auftrag besser erfüllen? Und deshalb ist eine Gemeindeversammlung auch etwas Geistliches und nicht was Organisatorisches. Und es geht nicht in erster Linie um Ordnungen und um Satzungen und irgendwelche Abläufe. Es geht darum, wie kann Gott uns helfen, unseren Auftrag besser zu erfüllen? Und diese Rückkehr zum Herzen dessen, was uns als Gemeinde ausmacht, hat drei Dimensionen. Ich habe das mal als Grafik euch mitgebracht. Es geht darum, dass wir hinauf zu Gott uns orientieren, aufschauen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wir haben in zwei Liedern Gott angebetet. Diese Beziehung von jedem Einzelnen von uns nach oben zu Gott ist eines der drei Dimensionen. Aber die anderen beiden sind mindestens genauso wichtig, nämlich hinein zueinander, dass wir auch schauen, was macht der Glaube mit unserer Gemeinschaft, mit unserem Umgang miteinander. Bei meiner letzten Predigt habe ich den Vers aus dem 1. Johannesbrief zitiert, dass an der Liebe untereinander unsere Liebe zu Gott sichtbar wird. Und letztlich, und das ist natürlich in den letzten Jahren auch wirklich ein Stück zu kurz gekommen, verloren gegangen, das müssen wir auch wieder neu gewinnen, dieses Hinaus zu anderen. Wie können wir Menschen, die Gott noch nicht kennen, helfen, diesen Glauben zu finden und auch zu leben und in ihr Leben umzusetzen? Natürlich beginnt diese Erkenntnis Gottes zunächst mit einer persönlichen, mit einem persönlichen Erleben, mit einer persönlichen Beziehung zu Gott. Aber diese Erkenntnis Gottes, diese persönliche Beziehung, muss auch zum Ausdruck kommen im Miteinander. Und wir sind viel zu sehr geprägt von unserem Umfeld, von dem, wie es in unseren Familien zugeht, wie es in der Schule zugeht, wie es an unserem Arbeitsplatz zugeht. Und dann meinen wir, so müssten wir uns auch in der Gemeinde verhalten. Aber Reich Gottes hat andere Regeln, andere Werte. Wir werden uns darüber im Laufe des nächsten Jahres auch ausgiebigst austauschen. Und drittens, Gemeinde ist nicht für uns selber da. Die Gemeinde ist nicht für mich als Pastor, für mich als Christ da. Wenn ich sage, Gemeinde ist nur deshalb da, damit ich einen Arbeitsplatz habe, dann greife ich viel zu kurz. Gemeinde ist auch nicht dafür da, dass wir einen schönen Gottesdienst erleben. Was ein schöner Gottesdienst überhaupt ist, ist ja die andere Frage. Ne? Sondern wir sind da, und das haben wir von Jean Daniel gehört bei einer seiner letzten Predigten, dieses Geheimnis der Erlösung Gottes, die allen Menschen gilt, weiterzugeben. Wir sind Licht und Salz dieser Erde. Da schlägt das Herz der Gemeinde. Es schlägt da, wo Gottes Liebe vermittelt wird und wo sie unser Leben prägt. So. So viel zur grauen Theorie. Wie sieht es praktisch aus? In der Apostelgeschichte lesen wir einen Text. Gleich nach Pfingsten wird uns beschrieben, wird uns vor Augen gestellt, wie die allererste Gemeinde lebt und was sie so treibt und was sie für Bild nach außen gibt. Hochspannend. Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Was das Leben der Christen prägte und womit sie sich verbindlich oder ausdauernd beschäftigte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Das Mahl des Herrn, also das Abendmahl, und das Gebet. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Und alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Allein davon könnte man sich für unsere Gottesdienste und unsere Versammlungen schon einiges abschneiden, ne? Überschwängliche Freude. Ein bisschen Freude, ne? Ich weiß, wir sind so verkopfte Mitteleuropäer. Und sie priesen Gott in allem, was sie taten. Und standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Das wird uns berichtet von einer Gemeinde, die 3000 Mitglieder hat. Und das ist schon eine echte Hausnummer und eine Herausforderung. Es gibt nicht ganz so viele Gemeinden auf dieser Welt, die so viele Menschen, so viele Mitglieder haben. Aber in diesem Zusammenhang, in dieser Zusammenfassung, und da gibt es noch mehrere dieser Zusammenfassungen in der Apostelgeschichte, wird deutlich, auch für uns, was für eine Gemeinde wesentlich ist und wie sie ihren Auftrag, ihr Herz, Gott besser kennenzulernen, auch wirklich leben kann. So einige Gedanken dazu. Zunächst sehen wir, dass vom ersten Moment an der Heilige Geist diese Gemeinde geprägt hat und in ihr anwesend war und gewirkt hat. Und er schenkte reichhaltiges Gemeindeleben. Und die Apostel, die hatten keine 5 Jahre Theologie, die hatten keine gescheiten Bücher über Gemeindeaufbau und wie man so eine Gemeinde leitet. Sie haben 3 Jahre bei Jesus gelernt. Das hat gereicht. Und das, was wirklich Begeisterung schafft, ist der Heilige Geist. Und nicht irgendwelche Emotionen oder seelische Begeisterung. Das verraucht sehr schnell. Und wir merken, Gemeinde ist keine Eintagsfliege. Apostelgeschichte zeigt uns, dass es weitergeht, dass es wächst. Die Gemeinde in Jerusalem wird größer, die Gemeinden dehnen sich aus, es entstehen neue Gemeinden weltweit bis heute. Und dann sehen wir, dass die Menschen, die hinzugetan wurden, auch dabei geblieben sind. Vers 42a heißt: Was das Leben der Christen prägte, an was sie treu festhielten. Und wörtlich steht da, sie blieben beharrlich, beständig dabei. Wir würden heute modern sagen, Verbindlichkeit. Und dann von Anfang an war Verbindlichkeit das entscheidende Merkmal des Gemeindelebens. Wer zu Jesus gehört hat, gehört auch zur Gemeinde. Das ist so eines der Grundgesetze im Reich Gottes. Solo-Christentum ist ganz, ganz schwierig und im Zweifelsfall auch sehr gefährlich. Wer zu Jesus gehört, gehört auch zur Gemeinde. Aber ich weiß, das Wort Verbindlichkeit ist heutzutage ein sehr schwieriges Wort, weil wir ja so viele verschiedene Anforderungen in unserem Leben haben. Und die Beliebigkeit bekommt immer mehr Vorrang in unserem Leben. Die eigenen Interessen. Wir kriegen ständig irgendwo an welchen Stellen gesagt, verwirkliche dich selber. Schau, dass du nicht zu kurz kommst. Die Bibel sagt uns an der Stelle was anderes. Auch Jesus sagt was anderes. Matthäus 6, Vers 33. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles Übrige dazugegeben. Habt ihr so viel Vertrauen? Habt ihr so viel Mut, Jesus an erste Stelle zu stellen und dann zu vertrauen, dass alles andere, was für euch nötig ist, euch dazugegeben wird? Alle die vollzeitig im Reich Gottes unterwegs sind, die können da viele, viele Beispiele erzählen. Dafür, was Gott alles dazu gibt. Und es ist wunderbar. Wir haben einen Gott, der für uns sorgt. Wir dürfen uns auf ihn verlassen. Und das erleben wir von Anfang an in der ersten Gemeinde. Sie ist geprägt von der Gegenwart des Geistes Gottes, der hilft, Schwierigkeiten zu überwinden, der auch hilft, gewisse Ordnungen zu finden, gewisse Regelungen. Aber die Grundhaltung der Menschen ist dort, wir gehören dazu, wir bleiben dabei, wir haben ein hohes Maß an Verbindlichkeit. Aber worin blieb man denn beständig? Und auch das ist etwas, was ich jetzt nur in Stichworten euch kurz vor Augen stellen will. Manches werden wir in anderen Predigten vertiefen und weiter ausbreiten. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Lehre und Jüngerschaft sind eines der zentralen Dinge, um Gott zu erkennen. Wenn ich an Gott glauben will, wenn ich an Jesus Christus glauben will, muss ich ja erst einmal wissen, was will er denn überhaupt? Was macht er denn? Ja? Und diesen Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt, lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe, ist ein ganz wichtiger Satz. Auch für mich ganz wichtig. Ich bin deshalb damals zur Bibelschule gegangen, weil ich, wie ich den Satz gelesen habe, eigentlich gedacht habe, ja, wie soll ich sie denn lehren? Ich muss erst wissen, was Jesus geboten hat. Und das war der Grund, warum ich auf die Bibelschule gegangen bin. Das ist der Grund, warum wir Bibel lesen. Weil wir wissen wollen und wissen sollen, was will Gott eigentlich? Aber Jesus sagt nicht, lehrt sie alles, was ich euch geboten habe, damit sie das alles wissen. Sondern Jesus sagt, lehrt sie alles zu befolgen, alles zu halten. Das, was die Apostel bei Jesus gelernt haben, auch ganz praktisch, sollen sie weitergeben. Und das tun sie auch. Alles, was wir bei Jesus gelernt haben, dürfen wir weitergeben. Behalte es nicht für dich selber. Lass dir von Gott einen Menschen zeigen, der ein Stückchen hinter dir auf dem Weg ist. Und erzähl ihm von deinen Erfahrungen. Teil ihm dein Leben ein Stück weit. Das ist Apostellehre, kein trockenes theologisches Lehrsystem. Auch nicht nur eine, wie immer, gute oder schlechte Sonntagspredigt oder Bibelstunde. Nein, es geht in erster Linie um die Praxis geistlichen Lebens. Das ist biblische Lehre. Dafür haben wir die Bibel, um zu erkennen, wie wir denn leben können, wie wir das leben können, was da steht. Biblische Lehre ist fast immer Lebenshilfe und kein trockenes Wissen in unserem Hirn. Und dazu braucht es eben diesen persönlichen und gemeinsamen Umgang mit der Bibel, das gemeinsame Gespräch darüber, das Austauschen, wie siehst du das, wie siehst du das. Es gibt ja unterschiedlichste Teile von Erkenntnis. Und lasst uns die doch zusammentragen. Und vor allem auch unsere Erfahrungen damit. Wie hast denn du das erlebt? Und du? Das christliche Leben bzw. das Wachsen im Glauben bedarf zu jeder Zeit der Lehre und des aufbauenden und weiterführenden Wortes. Und bitte keiner soll mir kommen mit dem Argument, ich war lang genug in der Schule, ich brauche nichts mehr lernen. Wir lernen, bis Gott uns zu sich holt und vielleicht sogar auch noch dort einiges. Wir hören nicht auf zu lernen, im Glauben sowieso nicht. Das Zweite, worin die Gemeinde beständig blieb, war in der Gemeinschaft. Und Gemeinschaft bedeutet immer Anteil geben und Anteil nehmen. Es ist ein bilateraler Prozess. Anteil geben bedeutet, ich stelle mich hin, sei es im Gottesdienst, um ein Zeugnis zu geben oder im persönlichen Gespräch und erzähle, was ich mit Gott erlebt habe. Und Anteil nehmen bedeutet, dass ich hinhöre, was der andere mir sagt. Und nicht einfach mir denke, ach, was der schon wieder erzählt, der war ja schon ewig lang nicht mehr da, der hat ja, ach, ihr kennt diese ganzen Vorurteile, die wir haben, wenn wir Menschen begegnen. Oder vielleicht auch ganz unbewusste Dinge. Darüber hatten wir uns auch in der Klausur ein wenig unterhalten. Aber Jesus will kein Solo-Christentum, sondern Jesus möchte, dass wir uns gegenseitig ein Stück befruchten in unserem Glauben und eben weiterhelfen. Und deshalb brauchen wir so dringend die Gemeinde und dieses Miteinander in ihr. Dieses gegenseitige Geben und Nehmen, dieses gemeinsame Arbeiten unter der Leitung des Heiligen Geistes auf unterschiedlichsten Ebenen wird hier sichtbar. Und diese Gemeinschaft, die wir in der ersten Gemeinde sehen, hat ein paar Ausprägungen. Sie waren alle miteinander im Tempel und auch in den Häusern. Die haben jeden Tag Gottesdienst gefeiert. Und die hatten jeden Tag Hauskreis. Und wir überlegen uns schon, na, wenn ich Sonntag in Gottesdienst gehe, dann brauche ich eigentlich keinen Hauskreis mehr, weil dann habe ich eh schon genug Gemeinschaft. Auch in der Gemeinde in Korinth sehen wir das. Sie hatten einen gemeinsamen Gottesdienst und sie waren aufgeteilt in Hauskreise und Kleingruppen. Warum? Weil es zum einen ein praktisches Problem ist. Wie können 3000 Menschen Gemeinschaft haben miteinander? Eigentlich nur, indem sie sich in kleine Grüppchen aufteilen. Weil nur in kleinen Gruppen von 10 bis 14 Leuten kann ich jemanden wirklich kennenlernen und mich austauschen, kann ein bisschen Gaben einüben und was auch immer. Ja? Man kennt sich, es ist eine überschaubare Gemeinschaft und deshalb sind Kleingruppen und Hauskreise so wichtig für eine Gemeinde, für die Gemeinschaft untereinander. Ja? Dass man da auch gemeinsam gegessen hat, ist nur ein Ausdruck für diese ganz enge Gemeinschaft. Man hat aber auch geistliche Gemeinschaft im Abendmahl. Die regelmäßige Abendmahlsfeier in der Gemeinde ist ganz wichtig. Und die unterschiedlichen Aspekte bekommt ihr ja mit, wenn wir hier Abendmahlsgottesdienste haben. Aber wer an geistlicher Kraft und an geistlicher Frucht zunehmen will, wer Jesus immer besser kennenlernen will, der braucht die regelmäßige Teilnahme am Abendmahl. Weil sie uns immer wieder das wichtigste Ereignis unseres Glaubens vor Augen führt, nämlich das Sterben Jesu Christi und das neue Leben, das daraus entsteht. Vielleicht ist das gemeinsame Abendmahl auch das entscheidende Merkmal einer christlichen Gemeinde. Und wir können in unseren Kirchen und Denominationen, unseren christlichen Werken und Bereichen, die wir haben, ganz, ganz verschieden sein. Aber das eine haben wir wirklich alle gemeinsam. Die Abendmahlsfeier. Das gibt es tatsächlich in jeder christlichen Kirche und Gemeinde. Auch wenn alle anderen Sachen vielleicht nicht wirklich überall sind. Aber das gehört dazu. Und der Bericht von den Emmausjüngern am Ende des Lukas-Evangeliums, wo Jesus diese beiden Jünger trifft, sie erkennen ihn erst dann als den Herrn, als er mit ihnen das Brot bricht und Abendmahl feiert. Wir sollten das nicht einfach nur so als gottesdienstlich-liturgischen Teil abtun, wie jeder andere. Es ist tatsächlich etwas ganz Entscheidendes. Und Gemeinschaft hatten sie auch in der praktischen Hilfeleistung. Gütergemeinschaft, Solidarität, Als wir damals in Bad Ischl angefangen haben, da kamen so gerade die ersten PC-Rechner raus. Und ich hatte damals noch keinen Drucker, weil die waren noch recht teuer. Ganz anders wie heute. Aber mein Kollege, der beim Bibellesepunkt arbeitete, der hatte einen Drucker. Und wenn ich was auszudrucken hatte, bin ich da hingegangen und habe bei ihm ausgedruckt. Oder ich habe mir den Drucker zu mir geholt. Und wir haben so spaßhalber gesagt, naja, in der Urgemeinde haben sie auch alles gemeinsam besessen. Da hatten wir den Drucker gemeinsam. Also es zeigt aber einfach, dass wir aufeinander achten und schauen, was braucht jemand? Was braucht er wirklich? Und man hat diese sozialen Probleme in der ersten Gemeinde wirklich radikal gelöst. Da haben Leute Dinge verkauft, die haben ihren Besitz hergegeben, um anderen zu helfen. Das hat nichts mit Kommunismus zu tun, sondern es ist einfach gelebte christliche Solidarität. Und es überwindet unseren Egoismus. Helmut Gollwitzer hat mal geschrieben, das Verhältnis zu den Menschen ist der Test auf die Echtheit des Gottesverhältnisses. 1. Johannes 4,20. Wenn du sagst, du liebst Gott, aber hasst deinen Bruder, bist du ein Lügner, schreibt Johannes. Dann blieben sie beständig im Gebet, in unterschiedlichsten Formen. Die Vielfalt in Inhalt, Stil und Haltung ist unbegrenzt bei Gebet. Hier wird der Lobpreis hervorgehoben. Wir finden noch andere Formen dazu in der nächsten Predigt mehr. Und sie blieben beständig in der Mission und Evangelisation. Diese Begriffe tauchen hier zwar nicht auf, aber die Tatsache wird deutlich. Sie waren angesehen beim Volk. In Jerusalem hat man gesehen, was da ist. Die Apostel haben Wunder getan, die sichtbar waren. Und einfach die Art und Weise, wie diese Christen gelebt haben, hat die Umwelt beeindruckt. Und das war auch in der frühen Kirche in den ersten 300-400 Jahren des Christseins auch ein ganz wichtiger Missionsfaktor, so wie wir als Christen gelebt haben oder so wie sie gelebt haben. Und Jesus sagt ja auch an einer Stelle, an der Art und Weise, wie wir uns lieben, wird die Welt erkennen, dass Jesus lebt oder dass wir seine Jünger sind und dass Jesus lebt, ja. So ungefähr heißt es sinngemäß. Es ist ein Zeugnis bei den Menschen. Wir sollten nicht glauben, dass die Leute um uns herum uns nicht wahrnehmen, wie wir sind und was wir tun. Und die direkte Wirkung, die bleibt nicht aus. Menschen bekehren sich, lassen sich taufen und werden hinzugetan. In dem nächsten Bericht über die erste Gemeinde erleben wir schon, dass sie 5000 Leute waren. Also das ist ein Wachstum, da können wir nur träumen davon. Lasst mich zusammenfassen. Dieses Herz der Gemeinde und damit der Kern des Gemeindelebens und der Gemeindearbeit ist es, Menschen in eine engere Beziehung zu Jesus zu führen. Ihnen zu helfen, einen reiferen Glauben zu entwickeln. Der fällt nämlich nicht vom Himmel. Das ist ein Prozess, wir nennen das Jüngerschaft, Nachfolge, in dem das passiert. Und dazu kann uns die erste Gemeinde in Jerusalem zum Vorbild werden. Denn Menschen müssen geführt werden. Menschen müssen, entschuldigt dieses Wort, erzogen werden von Gott. Und zwar in alle drei Richtungen hin. Hinauf zu Gott, hinein in die Gemeinschaft, hinaus in die Welt. Natürlich werden wir nach unseren Gaben und unserer Persönlichkeit ja bestimmte Schwerpunkte haben. Aber trotzdem gehört das zu jedem reifen Glauben dazu. Diese drei Richtungen zu bedenken, zu leben, zu fördern, darin zu wachsen. Und wir sollten uns als Gemeinde viel mehr darauf konzentrieren, Ressourcen zum Leben anzubieten, als eine Organisation zu sein. Wir sind in unserer Tradition hier, nicht nur in unserer baptistischen Tradition, sondern auch in unserer kirchlichen Tradition in Europa viel zu sehr Organisation geworden. Es geht viel zu sehr um organisatorische Dinge. Wir sollten Ressourcen zum Leben anbieten. Ich möchte es fast so ein bisschen vergleichen mit der Entwicklung im Pflegedienst, wo viele darüber sich beklagen, wir müssen so viel Papierkram erledigen. Es geht so viel um Ordnungen, um Gesetze. Wir werden heute Nachmittag, werde ich euch was vor Augen führen, da werden euch die Haare zu Berge stehen, wie mir genauso, aber wir kommen da nicht drum rum. Aber lasst uns trotz bei all dieser Organisationsdingen wirklich Ressourcen zum Leben anbieten. Denn die entscheidende Frage ist ja, was finden die Menschen bei uns? Finden sie ein neues Leben? Finden sie einen Sinn im Leben? Finden sie Freude und Fröhlichkeit bei uns? Finden sie Sehnsucht nach Gott, die sie anspornt, selber nach Gott zu suchen? Warum geht es uns als Gemeinde? Ihr habt vor einem Jahr einen Prozess begonnen, der ein Stück helfen soll, die Dinge herauszufinden, wo noch Luft nach oben ist oder die vielleicht auch im Sand verlaufen sind. Und genau das, diese Bewegung soll uns helfen, diese Wege zu finden, diese vielleicht auch neue Wege zu finden, um Leben anzubieten. Aber das Entscheidende dabei ist immer das, was wir bei den ersten Christen sehen. Bewusst mit Gott in der Kraft seines Heiligen Geistes zu leben, beständig zu bleiben, diese 5 wichtigen Grundpfeiler des Gemeindelebens auch ernst zu nehmen und zu fördern. Gott immer mehr zu erkennen, ihm immer näher zu kommen. Und dann ist es kein Wunder, wenn eine Gemeinde in ihrem Umfeld gut angesehen wird, wenn Menschen hinzukommen, wenn Menschen Entscheidungen treffen. Aber zuerst müssen wir eine Entscheidung treffen, jeder Einzelne von uns. Wollen wir Gott mehr erkennen? Amen.